und im Puls-Meeting heute gesehen und wertgeschätzt. Was soll das bedeuten? Mit gesehen ist gemeint, wahrgenommen werden. Dass jemand reagiert, dass ich merke, ich habe ein Gegenüber, das auf mich eingeht. Ich werde gesehen, dass eine Klage eines Menschen, der sagt, es sieht mich niemand, ist ja der Ausdruck von einer großen Einsamkeit und Bedeutungslosigkeit. Und wir haben selbstverständlich ein tiefes Bedürfnis, gesehen zu werden. Das ist gut. Da muss man nicht eine Rampensau sein. Und wir haben ein großes Bedürfnis, wertgeschätzt zu werden. Das ist ein Grundbedürfnis von uns Menschen. Bedeutung zu haben, Wert zu haben, das ist keine egoistische Haltung, sondern das ist ganz existenziell mit unserem Menschsein verbunden. Ich möchte wissen, dass ich ernst genommen werde. Ich möchte wissen, dass ich Bedeutung habe. Ich möchte wissen, dass jemand interessiert mit mir umgeht. Dass jemand da ist, der sich um mich echt kümmert. Jemand, für den ich Bedeutung habe und der es nicht nur sagt, sondern mir auch zeigt. Das ist ein Grundbedürfnis. Und das Problem ist, dass dieses Grundbedürfnis, ich behaupte jetzt einfach, jeder von uns empfindet und jeder von uns sein Leben ein Stück weit nach dem richtet, ich will das bekommen. Das Problem ist, dass wir es oft an der falschen Stelle suchen. Menschen sollen dazu da sein, mir zu zeigen, du bist wichtig. Und dann tun wir manchmal Sachen, wo wir eigentlich nicht wollen, nur um anderen Menschen gefallen zu wollen. Angenommen zu sein, nicht abgelehnt werden. Das ist ein unguter Weg. Das weiß man eigentlich. Aber was ist die Alternative? Wo bekomme ich diese Annahme, die unerschütterlich ist? Wo bekomme ich diese Wertschätzung, die nicht einmal von meinem Verhalten abhängig ist? Nicht einmal von meiner Leistung, nicht von meiner Jugend, nicht von meinem Alter, etc., etc., nicht von meiner Begabung, sondern pauschal da ist. Ich denke, da gibt es eine Antwort. Wir haben jetzt diese junge Frau gehört, und ich möchte mit euch jetzt 4000 Jahre zurückgehen. Kannst du das vor? 4000 Jahre. Und da gibt es eine Frau, die uns etwas zu sagen hat. Und es ist einfach so, Menschen ändern sich nicht. Umstände ändern sich, Dinge ändern sich, die Kultur ändert sich. Aber der Mensch in seinem Wesen ändert sich nicht. Das, was damals für einen Menschen Bedeutung hatte und was es für ihn bedeutete und was er wollte, ist heute genauso, nur in einer anderen Form. Und darum denke, hat dieser Bericht, das ist nicht eine Erzählung oder eine Geschichte, sondern ist ein Bericht über das Leben einer Frau, der tatsächlich geschehen ist. Ich möchte hier eine moderne Variante zu Anfang hineinbringen und will das jetzt einmal so formulieren. Wir werden dann merken, um wen es geht. Viele werden das merken, Bibelkenner werden das merken. Ich möchte das so beschreiben. Ein kleines Unternehmen, das im Bereich Viehzucht tätig war, erlebte eine sehr schwierige Zeit. Das passiert ja manchmal, dass Wirtschaft schwierig ist, Unternehmenssituationen herausfordernd sind. Und obwohl die beiden Chefs gläubig waren, mussten sie sich damit auseinandersetzen, wir müssen unser Land, wo wir jetzt sind, verlassen. Wir müssen irgendwo anders hin, wo man zurzeit besser überleben kann. Und die waren so flexibel, die sind hier dann aus dem Ursprungsland ausgezogen. Und sie wussten immer, wir kehren wieder zurück, wenn es daheim dann passt. Ergab es sich, dass sie für die Frau, ich sage jetzt das mal so, eine Haushaltshilfe. Und nachdem die Situation im Ursprungsland sich wieder entspannt hat und man dort wieder gut leben konnte, sind sie wieder zurückgezogen. Chef und Chefin, oder jetzt gehen wir einen Schritt weiter und sagen Herr und Herrin, das war nämlich ein besonderes Verhältnis. Und die versuchten rund 10 Jahre ein Kind zu bekommen. Es war ihnen auch versprochen worden, ihr werdet ein Kind haben. Aber 10 Jahre haben sie versucht und es hat alles nichts genützt. Und es war damals in einer speziellen Kultur, da war es so, wenn die Frau keine Kinder bekam, konnte eine Sklavin, und die Frau war da eine Sklavin, konnte statt, also quasi wie eine Leihmutter, nur war die Leihmutterschaft so, dass sie mit dem Mann schlafen musste. Und dann wurde das Kind, das geboren wurde, der Herrin zugerechnet. Klingt kompliziert, wirft viele Fragen auf, aber es war halt einfach so. Die Frau, wir nennen sie jetzt Hagar, die ist zur Leihmutter geworden. Und das ist auch verständlich, das war in der Kultur, war das gang und gäbe, das machte man so. Das war nichts Außergewöhnliches. Ob das Gott wollte, ist eine andere Frage. In der Heiligen Schrift wird das so berichtet, und Sarai, Abrahams Frau, gebar ihm keine Kinder, aber sie hatte eine ägyptische Magd, die hieß Hagar. Und Sarai sprach zu Abraham, sieh doch, der Herr hat mich verschlossen, dass ich keine Kinder gebären kann. Schlafe doch mit meiner Magd. Vielleicht werde ich durch sie Nachkommen empfangen. Wow! Sie gibt ihrem Mann einem anderen eine andere Frau ins Bett. Heftig. Und Abraham hörte auf die Stimme Sarais, dann nahm Sarai, Abrahams Frau, ihre ägyptische Magd Hagar, nachdem Abraham 10 Jahre lang im Land Kanaan gewohnt hatte, und gab sie Abraham, ihrem Mann, zur Frau, und er schlief mit Hagar, und sie wurde schwanger. Also, den Weg, den sie gehen, um ein Kind zu bekommen, scheint zu funktionieren, aber sie haben sich große Probleme eingebrockt. Es ging nämlich weiter. In dieser Kultur war es so, dass der Wert einer Frau ganz stark damit verbunden wurde, hat sie Kinder und wenn ja, wie viele und so weiter. Und wenn sie keine Kinder hatte, dann hatte man den Eindruck, irgendwas stimmt nicht mit dieser Frau, vielleicht auch in der Gottesbeziehung. Und sie wurde in den Augen der Menschen entwertet. Und jetzt kommt diese Magd, diese Sklavin, diese Hagar, plötzlich durch die Schwangerschaft zu einem Wert, der ihr zu Kopf gestiegen ist. Sie hat dann sich überhoben, hat den Eindruck gehabt, ich bin jetzt wertvoller als die Chefin, und sie hat es so sehr deutlich gezeigt. Sie hat das nicht für sich behalten, sondern deutlich gezeigt. Sie hat ihre Chefin verrechtlich behandelt. In der Bibel heißt es, als sie nun sah, dass sie schwanger war, wurde ihre Herrin verächtlich in ihren Augen. Ich bekomme ein Kind, du nicht. Ich bin mehr wert. Da sprach Sarah zu Abraham, das Unrecht, das mir zugefügt wird, treffe dich. Ja, die Frau geht zu ihrem Mann und sagt, löse das Problem. Mach hier die Hölle heiß oder was ich was oder was immer du tun willst. Aber, und der Mann sagt zu ihr, siehe, deine Magd, deine Sklavin ist in deiner Hand, tu mit ihr was Gutes in deinen Augen. Er gibt ihr eine blanke Vollmacht, behandle sie, wie du willst. Ist deine Sache, nicht meine Sache. Dieser Stolz, diese Arroganz war der Anfang einer ganz schwierigen Phase im Leben der Hagar, und sie erlebte dann Mobbing durch die Chefin. Heute nennt man das Bossing. Wenn der Boss einen Mitarbeiter mobbt, ist es Bossing. Ja. Und die muss ihr wirklich das Leben echt schwer gemacht haben. Und die Hagar war ja nicht nur ein armes Opfer, sie war ja auch eine Täterin. durch ihre Überheblichkeit, durch ihr verächtlich Behandeln hat sie das ein bisschen heraufbeschworen. Nebenbemerkung, selbstverständlich sind Menschen, die Mobbing erleben, wo auch immer und in welchem Bereich, häufig nicht Täter gewesen, sondern einfach aus irgendeinem Grund fokussiert man sich auf einen Menschen in der Schule, im Beruf, Arbeitskollegen, wenn man jemanden weghaben will, den mobbt man, indem er, ja, das ist nicht das Thema jetzt. Aber es ist verständlich. Und stellt euch mal vor, diese Sklavin, die in Ägypten zu diesem Betrieb dazukam, ist jetzt im Land Kanaan und erlebt täglich Mobbing. Was muss das für ein Betriebsklima gewesen sein, in dem die lebten? Was war ein Familienklima? Und sie war so verzweifelt. Und dieses Mobbing geschah durch gläubige Menschen. Sarai war ja gläubig. Und das müsst ihr euch mal vorstellen, was das, wie lange das gehen muss, dass dann jemand sagt, ich hau ab, ich bleibe nicht mehr länger da. Nur noch einen Ausweg. Ich gehe kopflos, ohne Vorsorge, ohne Schutz, ist sie geflohen und hat sich auf den Weg gemacht. Natürlich, verständlicherweise, Richtung Ägypten, da war ursprünglich ihre Heimat. Kennst du das vielleicht auch? Manchmal gibt es im Leben Sackgassen. Manchmal gibt es im Leben schwierige Phasen, wo man sagt, ich glaube, ich halte das nicht mehr aus. Wo man am liebsten fliehen würde, davonlaufen würde oder einfach sich in irgendeine Sucht hineinbegibt, weil die das Leben scheinbar erleichtert. Also das sind ganz schwierige Dinge. Flucht, gut überlegen. Wenn man mit Gott unterwegs ist, einfach auch fragen, was ist jetzt dran, bleiben oder gehen. Hagar machte sich auf den Weg, damit man das irgendwie geografisch einordnen kann. Das Land Kanaan, Jerusalem, Abraham lebt im Bereich Hebron und die Hagar machte sich auf den Weg Richtung Ägypten und sie musste durch Wüstengebiete ziehen. Das lasse ich jetzt weg. Und auf diesem Weg hat sie erstaunlicherweise gebetet. Und zwar zu dem Gott, den sie eigentlich kennengelernt hat, an dem Ort, wo sie so viel Böses erlebt hat. Nämlich in diesem Betrieb, in dieser Familie vom Abraham. Und sie betet zu diesem Gott. Sie ruft ihn an, vielleicht ohne irgendwas von ihm zu erwarten. Das passierte manchmal, ist mir in meinem Leben so passiert, dass ich zu Gott gebetet habe und ihm etwas gesagt habe, was mich bedrückt hat und ich habe überhaupt nicht erwartet, dass er reagiert. Hat er aber. Und es ist ganz wichtig, zu wem wir beten. Es gibt eigentlich für uns Menschen nur eine verlässliche und gute und richtige Quelle und das ist der lebendige Gott. Nicht zu irgendwelchen Engeln, nicht zu irgendwelchen Heiligen, sondern zum lebendigen Gott, wenn der Gott, von dem wir jetzt hier reden, wirklich da ist, dann hört er dich. Dann ist nichts vor ihm verborgen. Auch nicht das, was du in deinem Herzen hast. Auch dein Leid nicht, auch deine Not nicht. Selbst dann, wenn du ihn im Moment nicht erfährst. Aber er ist die richtige Adresse. Er hat dich gemacht. Er versteht dich. Keiner so wie er. Er weiß alles. Vor ihm kannst du dein Herz wirklich ausschütten. Und Gott sah sie schon lange vorher, aber Hagar hat es nicht erlebt. Und jetzt in dieser Situation erlebt sie plötzlich, dass Gott mich sieht und dass Gott sich um mich kümmert, indem ihr jemand in den Weg tritt und sagt, mit dir redet. Was redet er? Er sprach zu ihr, Hagar, du Magd der Sarai, wo kommst du her und wo willst du hin? Wenn er wirklich alles weiß, warum diese Frage? Ich denke, es geht darum, dass Hagar ihr Leben vor Gott ausbreiten sollte. Und sie hat dann ganz ehrlich gesagt, ich bin von meiner Herrin Sarai geflohen. Und jetzt ist das Problem auf dem Tisch. Ich bin geflohen. Eigentlich, was ich mache, ist nicht ganz recht, aber ich habe eine große Not gehabt. Und wie begegnet ihr Gott? Gott sagt, okay, Hagar, geh wieder zurück. Wow. Demütige dich unter der Hand von der Sarai und ich gebe dir aber etwas mit. Der Sohn, der geboren wird, nenne den Ismael. Das heißt, Gott hört. Und ich verspreche dir, dass der wird ein großes Volk werden. Also die Hagar geht nicht ohne Zuspruch zurück. Gott gibt dir etwas mit und sagt, der Sohn, der geboren wird, der wird ein großes Volk werden. Und das muss wohl die Motivation sein, dass die Hagar sagt, okay, dann gehe ich einfach wirklich wieder zurück. Stellt euch das vor, sie geht zurück und jetzt wird ihr Glaube sichtbar. Glaube nach der Heiligen Schrift hat immer etwas damit zu tun, dass ich auf das, was Gott mir sagt, reagiere. Nicht einfach nur sage, wird schon stimmen, aber ich mache weiter, sondern reagiere. Woran erkennt man, dass sie reagiert? Naja, sie geht zurück. Also sie glaubt diesem Gott, der da mit ihr redet. Sie schenkt den Worten Gottes Vertrauen. Das Vertrauen wird durch Gehorsam sichtbar. Und das müssen wir in unseren Kreisen und in unserer Kultur einfach lernen. Glauben heißt nicht irgendetwas im Kopf haben. Glauben im Sinne der Heiligen Schrift heißt, ich reagiere dementsprechend, was ich gehört habe und zeige durch mein Tun, dass ich glaube. Es gibt so viele Menschen, die könnten dir alles Mögliche über Christus und Christentum sagen, aber leben sie das auch? Haben sie das für sich in Anspruch genommen? Das ist die andere Frage. Und sie erlebte dann später, dass das genau eintritt. Sie ist gehorsam, sie geht zurück und sie hat erlebt, dass sie gesehen und wertgeschätzt wird. Du bist der Gott, der mich sieht, gesehen und wertgeschätzt. Gott kennt sie, weiß um ihre Situation, geht interessiert und wertschätzend mit ihr um. Er begleitet sie zurück. Der unsichtbare Gott, aber der Lebendige, begleitet sie zurück an ihren Platz und erfüllt die Verheißung, die er ihr gesagt hat. Jetzt kommt das Ganze für uns ein bisschen zur Anwendung. Was ist grundsätzlich wichtig? Das ist keine Einzelgeschichte in der Heiligen Schrift, sondern man könnte jetzt eine ganze Reihe von Dingen durchgehen und deutlich machen. Auch an anderer Stelle wird deutlich, Gott sieht dich. Und das ist keine Drohung, sondern soll eine Verheißung sein. Gott kennt dich. Nicht um wie ein Polizist zu sagen, was alles falsch in deinem Leben ist, sondern wie ein Vater, wie ein Hirte. Welche Hilfe brauchst du? Ich bin da für dich. Du wirst von Gott gesehen und wertgeschätzt. Du spürst das vielleicht jetzt noch nicht. Es ist dennoch so. Ich habe über 21 Jahre gelebt, ohne zu spüren, dass ich von Gott gesehen und wertgeschätzt werde. Als ich mit 21 Jahren aber Gott mein Leben gegeben habe, Jesus gebeten habe, in mein Leben zu kommen, ich begonnen habe mit einem lebendigen Glauben, weg vom religiösen Denken, hin zu einer persönlichen Beziehung, habe ich gemerkt, er sieht mich, er kennt mich, er weiß. Gott kennt dich, weiß um deine Situation, geht interessiert und wertschätzend mit dir um. Das ist Gott. Es gibt ein Bild von Gott oder einen Wesenszug Gottes, der heißt Hirte. Und wir müssen uns da einen Hirten vorstellen, der sein Leben einsetzt für seine Schafe. Wir müssen uns einen Hirten vorstellen, der sagt, ich ziehe mit den Schafen von Ort zu Ort, damit sie die besten Lebensbedingungen haben und so weiter. Und ein Tiefpunkt kann ein Wendepunkt sein. Das erzählen viele Menschen. Ich war so tief unten, ich war in einer so großen Not und da habe ich zu Gott gerufen. Ein Tiefpunkt kann ein Wendepunkt sein, wenn man den lebendigen Gott anruft und sich ihm zuwendet. Dann wendet er sich dir zu. Durch deine Hinwendung zu Gott kannst du das auch erleben, nicht nur hören jetzt. Er begleitet dich, belohnt deinen Glauben, dazu gehört, bei ihm Hilfe suchen. Das ist erstaunlich, dass Gott sagt, ich sehne mich danach, dass Menschen zu mir kommen und sagen, hilf mir bitte. Glaube, was Gott dir sagt. Nimm, was er dir anbietet. Tun, was er will, gehorsam. Ich möchte gern noch zum Abschluss ein Bild, eine Illustration für Glauben zeigen. Ist das okay, hoffe ich? Ihr habt euch vielleicht gedacht, was soll denn dieses Ding davon? Wenn man in Irland unterwegs ist, ein schönes Land, müsst ihr anschauen, dann hat man an den Küsten immer wieder solche Boxen, wo solche Rettungsringe drinnen sind. Und es wird gesagt, stiehl das nicht, denn du könntest ein Leben dadurch stehlen. Und jetzt, wenn jemand in Not ist, und das gibt's ja am Meer, dass Strömungen sind oder dass Menschen durch irgendwelche Dinge fast einmal trinken sind, kann man diesen Rettungsring nehmen, hat ja eine 20 Meter lange, und hinauswerfen. Und jetzt kann der Mensch, der da draußen, ich hätte es gern getan, gell? Aber tue ich nicht, der Mensch, der da draußen in Not ist, der kann jetzt diesen Rettungsring sehen. Die Farbe gefällt mir nicht. Warum ist der rund? Der sollte doch oval sein. Was ist das für eine blöde Schnur? Hält er überhaupt? Rettet er mich wirklich? Was soll denn das? Man kann viel darüber diskutieren. Und so diskutieren Menschen auch immer wieder über das Christentum. Über Jesus. Macht es Sinn? Einer für mich gestorben? Er, der Sohn Gottes, gibt's das überhaupt? Kann man lange diskutieren. Glauben heißt, ich packe zu. Ich nehme das für mich in Anspruch und dann werde ich erleben, dass ich mit jemandem verbunden bin, der mir die Kraft gibt, mein Leben zu verändern, der mir eine neue Option gibt und mein Leben entfaltet. Ich bin jetzt 50 Jahre mit Jesus unterwegs und bin begeistert. Was für ein Geschenk. Er hat mein Leben entfaltet. Und ich möchte dich einfach ermutigen, wenn du diesen Gott kennenlernen willst, erfahren willst, dann beginn doch bitte einfach mit einem ganz persönlichen Gebet. Hilf mir doch. Wenn du vieles über Jesus weißt, Kinderstunde warst oder was weiß ich, aber noch nie richtig persönlich für dich zugepackt hast, dann wirst du nie erfahren, wie das Leben mit Gott ist. Wie packt man zu, indem man sagt, Herr Jesus, ich glaube, ich habe es jetzt verstanden. Ich komme zu dir. Ich glaube dir, dass du der Sohn Gottes bist. Komm in mein Leben. Mach du mein Leben neu. Und da kann man auch Menschen um Hilfe bitten, wenn man sagt, ich weiß noch nicht genau, wie das geht. Kannst du mir durch mich da unterstützen? Und dann beginnt ein neues Leben. Du bist der Gott, der mich sieht. Das gilt für alle Zeiten, für alle Menschen. Ob man ihn erfährt, hat mit unserem Vertrauen zu tun. Dass wir auf das eingehen, was Gott uns in der Heiligen Schrift sagt. Die Bibel ist uns gegeben. damit wir Gott kennenlernen, nicht um uns fertig zu machen. Ihr spürt, es ist uns ein wirkliches Anliegen, dass ihr Gott kennenlernt, weil das was echt Gutes ist. Und wir müssen nicht Werbung für Gott machen, aber wir sollen anderen Menschen sagen, was wir mit Gott erlebt haben. Das ist unser Auftrag. Das ist nicht Werbung für Gott, sondern ich sage dir, was Gott tun kann, was wir mit Gott erlebt haben. Man nennt es ein Zeuge sein.